Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Scholz in Washington. Vielleicht bekommt er gerade einen Vorgeschmack davon, was ihn ab dem Januar des kommenden Jahres erwarten könnte. Denn gerade haben die Republikaner im US-Kongress ein Hilfspaket für die Ukraine verhindert. Donald Trump hatte dabei die Strippen gezogen und der möchte bekanntlich wieder in das Weiße Haus zurückkehren. Am 5. November finden die Präsidentschaftswahlen statt. Es gibt aber auch Bewegung. Der US-Senat stimmte gestern dafür, einen Gesetzentwurf zu prüfen, der 60 Milliarden Dollar für die Ukraine und 14 Milliarden Dollar für Israel freigeben würde. Am zweiten Tag seines Besuchs in Washington wird der Bundeskanzler heute Joe Biden im Weißen Haus treffen. Hauptthema die Fortsetzung der Militärhilfe für die Ukraine. Und unser Hauptstadtkorrespondent Stefan Detjen begleitet den Kanzler nach Washington. Herr Detjen, wie hat die Bundesregierung die Ablehnung des 60 Milliarden Dollar umfassenden Paketes für die Ukraine durch die Republikaner im US-Kongress? Wie hat die Bundesregierung darauf reagiert?
Ja, natürlich betrachtet man das mit großer Sorge, was hier gerade in den USA passiert. Und es ist ja tatsächlich so, dass jetzt in den Stunden, in denen der Bundeskanzler hier in Washington ist, sich verschiedene krisenhafte Entwicklungen, Problemlagen in den Vereinigten Staaten hier in einer dramatischen Weise überlagern. Da ist diese schwierige Diskussion im Senat. Olaf Scholz wird die Zeit hier nutzen, um herauszufinden, ob es doch noch einen Weg gibt, die Hilfsmittel für die Ukraine, die Finanzhilfen und die Militärhilfen aus diesem Paket, in dem sie ja verknüpft sind mit Maßnahmen zur Migrationspolitik, zur Grenzbefestigung im Süden der USA, also dieses Paket nochmal aufzulösen und die Ukraine-Hilfe freizumachen. Aber das ändert nichts darauf, dass das natürlich in einer für die deutsche Politik beunruhigenden Weise darauf hinweist und einen Vorgeschmack darauf gibt, wie es sein könnte, wenn sich die USA unter einem möglichen neuen US-Präsidenten Donald Trump noch weitergehend oder vollkommen aus der Hilfe für die Ukraine zurückziehen.
Herr Detjen, Deutschland liefert umfangreich Waffen in die Ukraine. Der Kanzler zögert aber bei Taurus-Marschflugkörpern. Könnte sich das in Washington ändern?
Tja, Heinemann, das ist was, worauf wir alle warten. Ich tue mir da selber schwer, vorherzusagen, wann sich da die Haltung des Bundeskanzlers möglicherweise einmal ändern könnten. Wir haben immer wieder darauf gewartet. Es hat immer wieder Möglichkeiten, Zeitfenster gegeben, in denen eine solche Kursänderung mit Blick auf diesen deutschen Marschflugkörper denkbar gewesen wäre. Dass das jetzt im Weißen Haus nach der Begegnung zu einer überraschenden Ankündigung kommt, das würde mich sehr überraschen. Das halte ich für kaum wahrscheinlich. Olaf Scholz wird bei seinen Gesprächen hier, insbesondere im Oval Office mit Joe Biden, darauf hinweisen, dass sozusagen die Europäische Union und Deutschland ihre Hausaufgaben, wenn man das so nennen will, gemacht haben, dass die EU ja auch unter Mitwirkung des Bundeskanzlers ihr 50 Milliarden Hilfspaket für die Ukraine freigemacht hat, in dem der Streit mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Orbán gelöst worden ist. Scholz wird natürlich noch mal darauf hinweisen, welche großen Anstrengungen Deutschland unter seiner Führung schon für die Unterstützung der Ukraine leistet. Und der Taurus, ich würde mal sagen, der wird zunächst noch mal in den Lagern der Bundeswehr bleiben. Und wir werden weiter darauf warten, dass es dann irgendwann vielleicht doch noch zu dem Moment kommt, wo der Bundeskanzler sich dazu durchringt, diesen Marschflugkörper für die Ukraine zur Verfügung zu stellen.
Putin hat jetzt einem US-Moderator ein Interview gegeben, unter anderem angedeutet, er könnte den US-Reporter Gershkovich im Austausch gegen den in Deutschland inhaftierten Russen Krasnikow freilassen, der wegen eines Mordes im Tiergarten verurteilt wurde. Gibt es Reaktionen auf dieses Interview?
Nein, ich kenne da jetzt bisher keine Reaktion darauf. Das spielt hier in Washington natürlich eine Rolle. Das wird wahrgenommen, insbesondere diese merkwürdige Konstellation, dass da ein erzkonservativer Moderator des Pro-Trump-Fernsehsenders Fox mit Putin am Tisch sitzt. Putin die Möglichkeit gibt, einem großen amerikanischen Publikum seine Sicht auf die Welt und auf den Konflikt in der Ukraine darzustellen. Auch das wird hier eher als ein Vorgeschmack auf die Haltung gegenüber Russland, die freundlichere Haltung gegenüber Russland wahrgenommen, die sich unter einer Trump-Präsidentschaft entwickeln könnte.
Apropos, wie bereitet sich die Bundesregierung auf einen möglichen Wahlsieg von Donald Trump vor?
Ja, das tut sie ja seit längerem, indem sie ganz gezielt Fühler ausstreckt in die republikanische Partei hinein. Annalena Baerbock ist im Herbst in den USA unterwegs gewesen, ist extra in den Süden nach Texas geflogen, um da republikanische Senatoren, Vertreter der republikanischen Partei zu treffen. Der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen versucht hier in Washington gezielt Kontakte in die Thinktanks aufzunehmen, in die den Republikanern nahen Thinktanks, besonders die Heritage Foundation, spielt eine wichtige Rolle. Da werden Pläne für eine neue Präsidentschaft entwickelt. Man will es vermeiden, dass man nochmal wie bei der letzten Präsidentschaft von Trump vollkommen überrascht wird, keine Verbindungen hat. Und man stellt sich vor allen Dingen auch darauf ein, dass ein neuer Präsident Donald Trump viel besser als bei der ersten Präsidentschaft, viel besser vorbereitet ins Weiße Haus einziehen würde, dass es da ein Team gibt, das zusammensteht, das Pläne hat, das ein Drehbuch abarbeitet. Das versucht man rauszufinden. Und das wird auch der Bundeskanzler heute bei seinem Gespräch mit Senatoren versucht haben herauszufinden. Ich sage jetzt heute aus amerikanischer Zeit, gestern Abend der deutschen Zeit, als er sich in der Residenz des deutschen Botschafters mit US-Senatoren und darunter auch Vertretern der Republikanischen Partei getroffen hat.
Zurück nochmal zu dem Gespräch heute im Weißen Haus mit US-Präsident Biden. Welche weiteren Themen jetzt außerhalb der Ukraine stehen auf der Tagesordnung?
Da wird besonders der Nahostkonflikt auf der Tagesordnung stehen. Deutschland und die USA verstehen sich als die engen Verbündeten Israels auf der internationalen Bühne. Aber wenn man genau hinhört, dann gibt es doch da zunehmend Veränderungen der Tonalitäten. Nicht nur aus Washington, wo wir schon seit langem viel kritischere, mahnendere Töne gegenüber der Regierung von Benjamin Netanyahu gehört haben, sondern zunehmend offener auch aus der Bundesregierung. Zuletzt nach dem Telefonat von Olaf Scholz mit Benjamin Netanyahu am Anfang der Woche wird die Sorge nicht nur über die menschenrechtliche Lage, über die humanitäre Lage in Gaza, sondern über die strategischen Aufstellungen der Israelis insgesamt immer deutlicher artikuliert. Ich vermute, das werden wir auch nach dem Treffen von Biden und Scholz im Oval Office hören. Und wenn Sie fragen, welche Themen gibt es da noch? Ja, da gibt es ein Thema, über das hier gesprochen wird, das offensichtlich nicht zur Sprache kommen wird. Aber Olaf Scholz wird sicherlich auch versuchen, sich nochmal ein persönliches Bild von Joe Biden zu machen. Denn das ist das Thema, das hier in Washington zurzeit fast das beherrschende Thema ist, die Diskussion über den Gesundheitszustand des US-Präsidenten, die nochmal dadurch befeuert wurde, dass ein Sonderermittler, der die Aktenlagerung, die Vorwürfe wegen Aktenlagerungen im Privathaus von Biden untersuchen wollte, Biden in der Sache zwar sozusagen freigesprochen hat, aber das verbunden hat mit einem Bericht über schwere, gravierende Gedächtnislücken Bidens bei den 5-stündigen Interviews, die mit ihm geführt worden sind.